Also den heutigen Vormittag beginnt Nurit Sommer, eine mir sehr liebe Freundin und Kollegin, mit einem Vortrag. Nurit studierte Ethnologie und während dieser Zeit verbrachte sie ein Jahr bei den Kalasch im Nordwesten von Pakistan. Und soweit ich weiß, sind vor allem diese Erfahrungen und ihre Erfahrung als Museumspädagogin so der Anlass gewesen, dass Nurit sich immer wieder gefragt hat, wie geschieht Wahrnehmung, wie lernen wir und wie lernen wir gerade über das, was wir als fremd empfinden. Und das waren dann die Fragen, die Nurit zur Körperarbeit und zu den Kampfkunsten führten und die Nurit erfuhr in diesen Bereichen dann, wie Wahrnehmung mit dem Körper, mit seiner Empfindsamkeit und mit seiner Beweglichkeit und mit seiner differenzierten Orientierung im Raum zu tun hat. Seit mehreren Jahren leitet sie zusammen mit Gudrun Schreiner das Institut für systemische und integrative Bewegungslehre, in dem einfach ihre langjährige Erfahrung in der Körperarbeit und in den Kampfkünsten, in dem die das beide weitergeben. Ja, ich selbst kenne Nurit als eine Frau mit, ich würde mal sagen, goldenen Händen, mit sprechenden Händen. Und ich bin einfach neugierig, wie diese Sprache in die Worte einfließt. Im Anschluss an den Vortrag wird Flora Bardet noch eine Demonstration machen. Und ich sage noch ein paar Worte zu Flora, weil wir das nicht direkt dort machen wollen, dass es nicht so unterbricht. Flora ist Französin und sie lebt aber in den letzten 20 Jahren, wo ist sie denn? Sie lebt in den letzten 20 Jahren in Java und in Bali und lernte dort von Subur Raharaja, das indonesische weiße Kranichsilat. Und das ist eine nicht so sehr auf Kampf, sondern mehr an deren Heilaspekten orientierte Bewegungskunst. Zurzeit lebt Flora in Spanien und lehrt das weiße Kranichsilat speziell für Frauen. Ja, der Titel von Nurits Vortrag lautet Komm wie Wasser, gehe wie Wasser, systemisch integratives Berühren und Bewegen und die Kunst des Stellens. Nurit, bitte. Magst du?
Danke, Gudi, für deine liebevolle Einführung. Das Sprechen über Berührung ist ein Paradox. Denn Berührung selbst ist eine eigene Sprache. Sprechen ist letztendlich immer eine Suche, etwas, was unmittelbar ist, zu transportieren. Und für mich wäre die adäquateste Sprache über Berührung eigentlich die Poesie. Denn in ihr wird Sprache selbst wieder zum Empfindungsraum und zum Körper. Lassen Sie sich vielleicht von dem, was Sie hier hören, anmuten oder berühren. Oder erlauben Sie sich etwas, das Ihnen ja allen sehr vertraut ist, vielleicht in neuer Weise kennenzulernen oder wahrzunehmen. Dafür dient mir der erste Teil meines Vortrags. Er ist eine Einführung in die systemische Sichtweise der Körperanatomie und der Zusammenhänge von Körperarbeit und Aufstellungsarbeit. Der zweite Teil befasst sich mit unserer Sichtweise der Körperarbeit, nämlich, dass das vernetzte System des Organismus das vernetzte System der gelebten Beziehungen reflektiert. Und der dritte Teil zeigt die Zusammenhänge zwischen Körperarbeit und Aufstellungsarbeit auf und thematisiert Grundannahmen der beiden Arbeitsweisen sowie Auswirkungen. Und im vierten und letzten Teil den schließe ich mit Bezügen von Körperarbeit, Aufstellungsarbeit und Kampfkunst. Und der leitet dann über zur Demonstration von Flora Bardet, die Gunni schon angekündigt hat. Im jetzt folgenden ersten Teil spreche ich Ihre wache Aufmerksamkeit an, um Ihnen Grundlagen unserer physischen Existenz nahezubringen, deren wir uns eigentlich nicht bewusst sind. Wir spüren sie nicht, wir denken wenig darüber nach, aber wir leben ganz selbstverständlich mit ihnen. Es sind dies die Schwerkraft, die Strukturen und Funktionen unseres Körpers und die energetischen Grundkonstanten, die sich fließend miteinander austauschen. Ich werde über die Beziehung dieser Phänomene untereinander sprechen und über die Beziehungen dazugehörender Teile. Ich habe für meinen Vortrag einen fließenden Titel gewählt. Komm wie Wasser, geh wie Wasser. Im Türkischen heißt das Su gibi git, su gibi gel. Und das ist ein Gruß, den man sich gegenseitig sagt, wenn man auf eine Reise geht. Wasser ist so wie die Bewegung des Fließens selbst Ausdruck von Leben. Unsere Existenz auf diesem Planeten in fester, sogenannter materieller Form und verkörperter Weise ist ein beständiges Fließen. Der Körper verhält sich in gewisser Weise wie Wasser, wenn er bewegend, fließend sich in Bezug zum Untergrund befindet. Im Fruchtwasser eingebettet wachsen wir unserer Verkörperung entgegen. 70% unseres Körpers bestehen aus Wasser. Und ohne Wasser können wir wenige Tage überleben, dann stellen alle lebenswichtigen Funktionen ihr Tun ein. Wasser spielt am Ende unseres Lebens in vielen Kulturen eine wichtige Rolle als Element des Übergangs. Unsere tragenden Strukturen, die Knochen, alles Gewebe, alle Körpersäfte wachsen mit und durch Wasser. Alles Wachstum vollzieht sich in und mit Bewegung. Alles Feste wächst im Fließenden. Um zu wissen, wie das Wasser kommt und wie es geht, muss ich um das Gefäß, den Quellbrunnen, das Flussbett, den Meeresboden oder den Eimer Bescheid wissen. Ich kann mir die Möglichkeiten, die Wasser hat, vergegenwärtigen und genauer besehen. Wasser kann Leben spenden und es kann töten. Es kann nähren und hinunterziehen. Es kann frieren und kochen, kann tiefe Furchen reißen und wunderbare Formen bilden. Und es kann sich den Rhythmen hingeben, zum Beispiel der Gezeiten, oder selbst größte Dynamik in Gang setzen. Es ließen sich noch viele Beispiele für Gegensätze finden, analog dem, was wir in unserer menschlichen Verkörperung vollziehen. Das Wasser ist vergleichbar dem Menschen, nicht nur, weil wir zu so vielen Prozenten aus ihm bestehen, sondern seine und unsere Möglichkeiten sind ähnlich. Beide sind wir Träger des Lebens. Wie das Wasser sich in Beziehung zu seinem Untergrund befindet, so stehen wir Menschen immer in Beziehung zu unserem Grund. Leben erleben wir immer in und durch unseren Körper. Wie Wasser sich in und mit seinem Untergrund austauscht, verändert, zuschüttet oder erweitert. Fließen kann Wasser nur in Beziehung zur Schwerkraft. So wie sich unser Körper immer nur in Beziehung zur Schwerkraft bewegt und wir dies jedoch nicht wahrnehmen. Das erste genannte Phänomen. So wie Ida Rolf sagt, die Schwerkraft ist so etwas Allgegenwärtiges, dass wir sie nicht einmal spüren, denn der Mensch nimmt nur sensorische, veränderte Reize wahr. Die Schwerkraft spüren wir nicht, aber wir passen uns ihr an. Die Struktur eines Menschen gibt darüber Aufschluss. Don Johnson erzählt in seinem Buch über das Rolfing ein Märchen mit dem Titel Die schwerelose Prinzessin. Es geht darin um eine junge Prinzessin, die von einer bösen Tante, die nicht zur Taufe der Prinzessin eingeladen wurde, rächt, indem sie dem Kind ihr Gewicht nimmt. Die Prinzessin verlebt eine traurige Kindheit. Sie ist einsam und unfähig, zu anderen Menschen Beziehung aufzunehmen, weil sie angebunden an ein Seil über der Erde schwebt. Erst als sie gegen Ende des Märchens, mit Hilfe natürlich eines Prinzen, ihr Gewicht wieder bekommt, kann sie Liebe erfahren. Wo sind wir noch einer Grundlage unserer Existenz nicht bewusst? Wenn Sie sich dieses Bild anschauen, dann werden Sie vielleicht den Namen, wenn Sie eine Medizinerin oder ein Mediziner sind, kennen. Wenn Sie keine sind, werden Sie auch das vermutlich nicht wissen. Es ist das sogenannte Keilbein im Schädel unseres Körpers. Es ist ein Knochen, der in der Mitte des Kopfes liegt. Und ich zeige Ihnen in den folgenden Bildern die Lage von diesem Keilbein. Sie sehen, dass ich diesen einen Knochen als einen Teil des Schädels nur erkennen kann, indem ich den Schädel bewege, drehe und wende oder mich um den Schädel bewege. Oder, so wie auf diesem Bild, indem ich die einzelnen Teile des Schädels auseinandernehme. Ich kann dann eine Form erkennen, aber die Funktion und Beziehungen dieses Keilbeins werden nicht erkennbar sein. Ist es nicht eigentlich erstaunlich, dass wir jeder so ein Keilbein in uns tragen, aber seine Form vielleicht noch nie gesehen haben und vor allem, dass wir diesen Teil nicht spüren? Das heißt, dass unser fließendes Bewusstsein die feste Materie in ihrer Ordnung eigentlich nicht erkennt. Dass das Feste vom Fließenden, in diesem Fall vom wahrnehmenden Bewusstsein, bestenfalls umspült wird. Denn auch wenn ich Ihnen das Keilbein jetzt zeige und Sie sich vergegenwärtigen, dass es ein Teil Ihres Kopfes ist, dann werden Sie das Keilbein immer noch nicht spüren. Das zweite interessante Phänomen, neben dem Nichtspüren der Schwerkraft, ist für mich das Nichtspüren unserer Struktur. Was meine ich jetzt mit Struktur? Unsere Körperstruktur und unsere Strukturen im Körper. Ida Rolf hat darauf verwiesen, dass die Struktur unseres Körpers aus unserer Beziehung zur Schwerkraft erwächst. Struktur impliziert somit Beziehungen. Um zu klären, was mit Struktur gemeint ist, möchte ich darüber hinaus den Begriff der Energie einführen. Weil ein Energiefluss innerhalb eines Systems, und das ist der menschliche Körper, immer als ein Ordnungsfaktor angesehen werden kann und auch als solcher fungiert. Wie Dab Lay formuliert hat, nimmt unsere Lebensenergie durch unsere Einstellungen, unsere Emotionen und unseren Körper Gestalt an. Sie kann durch physische, chemische, psychische und spirituelle Traumata in ihrem freien Fluss blockiert werden. Wir stehen ständig im Austausch mit Lebensenergie und nehmen ihre Gesetzmäßigkeiten eigentlich nicht wahr, was für mich das dritte Phänomen ist. Und wenn wir uns biochemische Vorgänge anschauen, die laufen im Körper ja ununterbrochen ab, sind Grundlage für jede Struktur, dann sehen wir, dass in jedem Energiesystem, sei es noch so komplex, sich Struktur als Verhalten zeigt. Struktur ist also Verhalten der einzelnen Teile in Beziehung aufeinander und in Beziehung zur Schwerkraft. Zusammenfassend könnten wir also sagen, dass der Körper ein Gefäß ist, ein geformtes, das Fließendes in sich trägt und selbst sich wandelnde Struktur verkörpert. Fühlbar wird Struktur durch Berührung und durch Schulung der Empfindsamkeit. Somit ist der Körper Träger der Funktionen zwischen innen und außen. Wenn ich jetzt im Weiteren über Struktur in Zusammenhang mit Körperarbeit zu Ihnen spreche, dann spreche ich über ein Phänomen, das in jenem System des Körpers liegt, das ganz früh aus einer primitiven Schicht von Zellen sich entwickelt, aus den frühesten Differenzierungsphasen des befruchteten Eis. Es enthält die Anlagen für Faszien, Muskeln, Sehnen, Bänder, Knorpel und natürlich Knochen. Und es sind genau diese Beziehungen dieser Elemente zueinander, die die Struktur unseres Körpers formen. Sie bestimmen, wie der Körper eines Menschen aussieht, wie er funktioniert. Sie entscheiden auch über die relative Position und die Funktion anderer Elemente des Körpers, wie dem Nervensystem, dem Blutkreislauf, dem Atemsystem, dem Verdauungssystem und so weiter. Ich zitiere Don Johnson: Mit Ausnahme von Muskelgewebe setzt sich alles Gewebe unseres Körpers aus demselben Grundstoff zusammen. Eiweißfasern, Kollagen genannt, elastischen und retikulären Fasern sowie gallertigem Material. Eine Art von Gewebe, zum Beispiel eine Sehne, unterscheidet sich von einer anderen, zum Beispiel einem Knochen, nur in dem relativen Verhältnis dieser Komponenten. Sie werden keine miteinander verbundenen Einzelteile des Körpers finden. Zum Ende des Muskels hin, der ja selbst ein Bündel von in Faszien eingebetteten Fasern ist, tritt eine Verdickung der Fasern auf, die dann fließend in das übergeht, was man Sehne nennt. Das wiederum beginnt sich aufzufächern, verwandelt sich in das sogenannte Periost, die Faszienhülle des Knochens, die mikroskopisch vom Knochen nicht unterscheidbar ist. Das heißt, dass sich die Struktur des Knochens im Grunde genommen nur aus einer funktionellen Differenzierung des gleichen Ausgangsmaterials ergibt. An Stellen extremer Belastung verdickt sich das Gewebe aufgrund einer Zunahme von dem kollagenen Anteil. An Orten, an denen Härte notwendig ist, werden vom Blut Calciumsalze angeliefert und man hat einen Knochen. Wieder andere Bereiche machen die Flexibilität eines weichen, von Faszien umgebenden Muskels notwendig. Zitat Ende. Es erscheint mir also wichtig zu erkennen, dass Muskeln als ein untereinander verbundenes und balanciertes System funktionieren und nicht als einzelne Motoren für verschiedene Teile des Körpers. Muskeln sind eher physiologische Systeme als anatomische Elemente. Zitat: Wir gehen meist von einem Bild unserer Knochen aus, wie Sie es auch vorher gesehen haben, die uns über Anatomiebücher vermittelt werden, weil diese nackten, rigiden, vertrockneten Knochen eines präparierten Skeletts in uns sozusagen das Bild unserer Innenwelt des Skeletts geprägt haben. Diese Bilder haben aber überhaupt keine Ähnlichkeiten mit der Qualität eines lebendigen Knochens. Knochen sind von vaskulären Membranen umgeben, dem Periost, und haben zahlreiche Blutgefäße an ihren Enden. Sie sind mit größter Elastizität ausgestattet, was sich zum Beispiel an der Spannkraft des Schlüsselbeins sehen lässt. Sie sind in der Lage, die schwersten Wiederherstellungsarbeiten zu leisten, an einem Bruch, bis der Knochen wieder wie neu ist, um die feine Architektur seiner Struktur auf den Umgang mit neuen Belastungen einzurichten. Und diese elastischen Elemente der Körperstruktur bilden ein zur Veränderung fähiges Netzwerk. Denken Sie an die unglaublich vielfältigen Möglichkeiten an Bewegung, an Anpassung, Zerrung, Veränderung im Bereich von Gelenken. Wenig bekannt sind Gelenke an den Händen und Füßen. Wir haben zum Beispiel 28 Fußknochen mit 32 Gelenken. Oder die Hand, 27 Knochen mit ebenfalls 32 Gelenken. Die Wirbelsäule hat 134 bewegliche Gelenke. Da sind die Bandscheiben nicht mit eingezählt. Alle Teile sind beweglich in verschiedensten elastischen Verbindungen. Wenige davon benutzen wir bewusst. Zitat Ende. In vielen außereuropäischen Kulturen wird die Beweglichkeit unseres Körpers und seiner Teile auch sprachlich Würdigung entgegengebracht. So bezeichnen die Bantu in einer ihrer, glaube ich, 60 verschiedenen Sprachen in Afrika die Wirbelsäule bei uns als statische Säule, als Nsila Azambi oder der Weg Gottes, der den Regenbogen in uns entfaltet. Hier ist ein Beispiel, wie variationsreich eine Funktion, nämlich die des Sitzens, auf der Grundlage unserer beweglichen Körperstruktur gestaltet werden kann. Dieses Sitzen auch so variationsreich auszuführen, ist möglich mit der Entwicklung vom Bewusstsein über den Körper. Ich möchte gerne den Thomas Hanna zitieren, der als Pionier auf dem Gebiet der Bewegungsforschung und der Körperbewusstseinsarbeit Grundlegendes geleistet hat. Er sagt: Der wesentliche Unterschied zwischen zivilisierten Menschen und ihren sogenannten primitiven Vorfahren wird in der Kultivierung von Selbstbewusstheit vermutet. Dies ist jedoch keineswegs der Fall. In auf einfacheren Entwicklungsstufen lebenden Gesellschaften sind die sensomotorischen Funktionen und die propriozeptiven Fähigkeiten zur Eigenwahrnehmung hochentwickelt. Und zwar aus dem einfachen Grund, weil das Überleben in einer natürlichen Umwelt von ihnen abhängt. In einem urbanisierten Menschen tritt die entgegengesetzte Entwicklung auf. Die gegenwärtige Erziehung und Kultur zielen darauf ab, die Entwicklung der Fähigkeit zur Eigenwahrnehmung zu begrenzen und zu unterdrücken, sodass die Bewusstheit des Individuums über sein eigenes physiologisches Wesen mit dem Erreichen des Erwachsenenalters so abgestumpft und verschleiert ist, dass das Gefühl entsteht, das Bewusstsein sei in einem fremden Gehäuse untergebracht. Und Thomas Hanner geht noch weiter, indem er meint, dass wir uns letztendlich zu Wesen entwickeln, die ihrer äußeren Welt höchst bewusst, aber der inneren Welt des eigenen Körpers bemitleidenswert unbewusst sind. Er bezeichnet diesen Mangel an Selbstbewusstheit als eine der größten Katastrophen für die moderne Gesellschaft. Der Mangel, ich zitiere weiter, an sensorischer Selbstbewusstheit erlaubt es, unbemerkten Belastungen und Anspannungen sich über so weite Zeiträume aufzuspeichern, dass Schlaganfälle, Herzinfarkte und andere physiologische Zusammenbrüche ohne jede Vorwarnung auftreten. Wir erkennen nicht, dass diese Zusammenbrüche nicht die normalen und unvermeidlichen Ergebnisse des Alters sind, sondern die anormalen und vermeidbaren Ergebnisse kultureller Konditionierung. Einfach ausgedrückt, die typischen mentalen und physischen Krankheiten unserer Gesellschaft sind erlernt. Zitat Ende. Wesentlich erscheint mir darin, dass es ums Lernen geht und dass wir sowohl in der systemischen Familientherapie als auch in der systemischen Aufstellungspraxis, aber auch in den verschiedensten Wegen der Körperarbeit Wege gefunden haben, die diese Lernprozesse in einer sehr umfassenden Weise neu initiieren oder auf alten Erkenntnissen aufbauend neu zusammenführen. Ich komme damit zum zweiten Teil. Es geht ums Lernen, um Körperwahrnehmung, um Veränderungsprozesse und in all dem vor allem um Bewegung. Weil alles Denken und Handeln sowohl sensomotorische als auch emotional-vegetative Anteile hat. Das ist auch der Grund, warum ich gerne einige Erfahrungen aus der Zusammenarbeit mit Kolleginnen, die in Aufstellungsarbeit viele Jahre Praxis betreiben, sowie aus meiner langjährigen Körperarbeitserfahrung aus der systemischen und integrativen Bewegungslehre kommend, Ihnen Möglichkeiten für ein Zusammenspiel dieser Wege aufzeige. Ich denke, dass sowohl Aufstellerinnen, Aufsteller, als auch Körperarbeiterinnen auf ein System als Ganzes schauen und die einzelnen Teile in ihren Interaktionen zueinander untersuchen. Und ich glaube, dass es wesentlich ist zu erkennen, dass wir beide mit Systemen arbeiten, deren Wechselspiel sozusagen zwischen Autonomie und Bindung seiner einzelnen Elemente beruht. Stellen Sie sich jetzt einmal nur vor, Sie haben die selbstverständliche Fähigkeit, sich der Schwerkraft bewusst zu sein, ihrer Struktur und deren Lebendigkeit und ihre Lebensenergie zu spüren. Und Sie haben die unglaubliche Menge von beweglichen Teilen Ihres Körpers tatsächlich beweglich und spannungsfrei zu Ihrer Verfügung. Dies ist die Vorstellung, wo verschiedene Körperbewusstseinsschulen verschiedene Methoden der Körperarbeit ansetzen. Wir gehen davon aus, dass eine bestimmte Körperhaltung mit bestimmten Freiheiten und Einschränkungen nicht nur ein individuelles Phänomen sind, sondern auch Ausdruck erlebter Erfahrung, der Familiengeschichte mit all ihren verschiedenen Grundmustern und Präferenzen. Das heißt, das vernetzte System aller Muskeln, Knochen des Nervensystems reflektiert das vernetzte System der gelebten Beziehungen. Daher geht es bei Veränderungsprozessen aus unserer Sicht immer um einen ganzheitlichen Prozess. Moshe Feldenkrais, der Begründer der nach ihm benannten Feldenkrais-Methode, hat das so gesehen. Eine Veränderung muss so vor sich gehen, dass das Soma, damit meint er alle körperlichen Zusammenhänge, und die Psyche sich gleichzeitig ändern. Wenn die auf einen Wandel hinzielende Behandlungsweise nicht ganzheitlich ist und entweder alleine bei der Psyche oder beim Körper ansetzt, wird die Änderung nur so lange anhalten, bis die betreffende Person sich ihrer bewusst bleibt. Das heißt nur so lange, wie sie nicht wieder in spontaner Weise nach alter Gewohnheit handelt und reagiert. Feldenkrais hat damit selbst die Grundlage zur Weiterentwicklung seiner Methode gelegt. Die haben wir aufgegriffen. Es erscheint uns dabei wichtig, innen und außen zu verknüpfen. Das heißt, die beiden Aspekte der Verkörperung, der Strukturen gelebter Erfahrung und der körperlichen Strukturen miteinander in Verbindung zu bringen. Uns dienen in unserer Arbeit neben der Einzel- und Gruppenarbeit auch systemische Denk- und Sichtweisen und systemische Aufstellungsarbeit. Alles dient der Entschlüsselung und Bewusstwerdung von Bewegungsgrundmuster, und diese verschiedenen Zugänge unterstützen einander gegenseitig. In der Einzelarbeit mit unseren Klienten setzen wir primär mit der Sprache unserer Hände, zum Beispiel durch sanften Druck, Zug oder Drehung, präzise neurophysiologische Impulse. Diese helfen dem Klienten, bewusst zu empfinden, welche Körpermuster er über lange Zeit angenommen hat, ohne es zu wissen. Empfindend wird erkennbar, wie sich diese Muster überhaupt anfühlen und was dadurch an Freiheiten und Einschränkungen im Körper bewegungsmäßig wahrzunehmen ist. Im Verlauf der Arbeit wird allmählich eine Reorganisation des in Beziehung zu Schwerkraftseins bewirkt. Diese langsamen, genauen und empfindsamen Berührungs- und Bewegungslektionen wurden von Professor Alon Talmi, ehemaligen Dekan der Universität von Tel Aviv und langjährigsten Mitarbeiter von Moshe Feldenkrais, entwickelt. Sie bewirken einen neurophysiologischen Lernvorgang, der die Funktionen des Skeletts und diejenigen der Muskulatur zu klären hilft. Struktur kann als Struktur erfahren werden und die Funktion wird als Funktion erkennbar, und deren beider Zusammenspiel für energiereicheres und gleichzeitig gelassenes Bewegtsein. Körperbewusstsein in unserem Sinn bedeutet, durch die Schulung der Unterscheidungsfähigkeit die einzelnen Teile in ihren vielfältigen Weisen des Zusammenwirkens erkennen und benutzen zu können, sie zur Verfügung zu haben, je nach Anforderung der vor uns liegenden Tätigkeit. Wenn ich beispielsweise weiß, wie das Zwerchfell, die Rippen, die Zwischenrippenmuskeln oder die Bauchmuskeln miteinander harmonisch kommunizieren und dies auch empfinden kann, so kann mein Atem bewusst gestaltet werden. Je nachdem, welche Teile meines Körpers gebraucht werden. Jetzt beim Sprechen zu Ihnen hier anders als beim Schreiben von meinem Vortrag oder beim Springen ins Wasser anders als bei der Kampfkunst. All diese Vorgänge der Reorganisation oder der Wiedererinnerung des Bewusstwerdens finden auf nichtsprachlicher Ebene statt. Die Kunst der Berührung in dieser Art der Körperarbeit besteht zunächst darin, ins Bewusstsein zu holen, das, was ist. Welche Art von Beziehungsmustern ist für uns jeweils bewusst wahrnehmbar und welche Rollen spielen bestimmte Teile unseres Körpersystems für diese bestimmte Art und Weise der Wahrnehmung? Welche Teile haben wir ausgeschlossen? Mit welchen sind wir in gutem Einvernehmen? Welche zeigen sich eingeschränkt? Welche haben Spielräume? Und wie gestaltet sich Einschränkung? Wie beziehen sich ausgeschlossene oder nicht entsprechend gewürdigte Teile aufeinander und wie solche, die klar miteinander kommunizieren? Welche Rolle spielen die einzelnen Teile in Beziehung auf Empfindungen wie Schmerz, Angst, Trauer oder Lust, Freude oder Neugierde? Aber, und das scheint mir besonders wesentlich, wie funktionieren alle anderen Teile immer noch im Zusammenspiel des Ganzen? Welche Teile können Bewegung und Berührung annehmen? Welche Teile brauchen dafür Ressourcen aus den umgebenden Systemen? Wo haben sich Teile aus dem Ganzen zurückgezogen oder sind am Gehen, zum Beispiel nach schweren Unfällen oder Lähmungen? Welchem Teil muss zuerst eine bestimmte Art von Rückgabe erlaubt werden, um loslassen zu können, den ihm gemäßen Platz einzunehmen? Das heißt, wo zum Beispiel besteht Überkontraktion oder ein hoher Muskeltonus, der erst reduziert werden kann, wenn ein ungesehener Anteil wieder auftauchen darf, gesehen, angenommen werden kann und diesmal bewusster Teil des Systems wird. Das als Beispiel für Fragestellungen, die mich in der Körperarbeit leiten und die ich als innere Richtlinien auch in der Aufstellungsarbeit erlebe. Dieses Bewusstmachen dessen, was ist, kann durch die Erlaubnis, noch mehr davon zu tun, verstärkt werden. Oftmals beginnt damit der Vorgang des Loslassens. Viele dieser Prozesse erlauben Ausdruck der Emotionen wie Freude, genauso wie Trauer, Angst, Wut oder Staunen. Mit dem Ausdruck der Emotionen kommt auch oft die Wiedererinnerung an die Momente im Leben, in denen diese Teile vergessen, überfordert oder missbraucht wurden. Um all dies wieder integrieren zu können, laden wir am Endteil einer Behandlung einen Menschen in seinem Körper zu balancierenden, erdenden und ausgleichenden, die Gehirnhälften koordinierenden Bewegungen und Berührungen ein. Oft kommen wir in Berührung mit dem Erstaunen über das Ausmaß an Sensibilität, Feinheit und Lebenskraft oder Freude, die in uns wohnt. Wir sind variationsreicher präsent und erleben den Körper als eine dynamische Gegenwart. Ich komme damit zum dritten Teil, zu den Zusammenhängen zwischen Körperarbeit und Aufstellungsarbeit. Meine Erfahrungen dabei beziehen sich auf die Zusammenarbeit mit Gudrun Schreiner und Guni Baxer. In dieser Zusammenarbeit haben wir herausgefunden, dass wir in unseren unterschiedlichen Arbeitsweisen doch von sehr ähnlichen Grundannahmen ausgehen. Wir schauen also auf ein System als Ganzes und untersuchen die einzelnen Teile in ihren Beziehungen zueinander. Systeme beruhen auf diesem notwendigen Wechselspiel zwischen Autonomie und Bindung seiner einzelnen Elemente. Einerseits geht es um größtmögliche Bewegungsfreiheit, andererseits um das Beachten des gleichzeitig notwendigen Eingebundenseins ins größere Ganze. Probleme, Körpersymptome oder Hindernisse können als ein interaktives Geschehen von mehreren Beteiligten angesehen werden. Veränderung eines Teils bewirkt Veränderung auch für das Ganze. Wird bei der Familienaufstellung der Platz eines Familienmitglieds verändert, hat das gewöhnlich Auswirkungen auf alle Beteiligte. Auch in der Körperarbeit kann die Arbeit an einem Bein die gesamte Körperhaltung völlig verändern. Bei beiden sind die Auswirkungen auf allen Ebenen wahrnehmbar, körperlich, seelisch, gefühlsmäßig und im Hinblick auf die Kommunikation. In beiden Arbeitsweisen liegt der Fokus der Aufmerksamkeit auf dem Sichtbar- bzw. Spürbarmachen dessen, was ist. Dabei liegen die Ressourcen für die Weiterentwicklung, den nächsten Schritt oder die Lösung im jeweiligen System selbst. Sowohl in der Aufstellungsarbeit wie in der Körperarbeit geht es darum, die einzelnen Teile den ihnen gemäßen Platz einnehmen. Beziehungsweise die ihnen gemäße Funktion ausüben. Zum Beispiel übernimmt ein Kind für seine Eltern elterliche Funktionen in einem System, führt dies zu einer Verunsicherung über den eigenen Platz und einer permanenten inneren und äußeren Überforderung. Analog ist es bei der Körperarbeit. Wenn Muskeln Aufgaben übernehmen, die eigentlich dem Skelett zustehen und umgekehrt. Damit wird ursprüngliche Bewegungsfreiheit eingeschränkt und es tauchen Verhärtungen, Versteifungen oder Chroniken auf. Ein Lösen solcher Übernahmen eröffnet Potenzial für die Weiterentwicklung und errichtet den Körper auf. Das sind nur einige Beispiele für diese gemeinsamen Grundannahmen. Alles Weitere würde jetzt einfach hier zu ausführlich werden. Die Körperarbeit bedeutet durch sensomotorische Arbeit viel Würdigung der Existenz. Dieses Spür nur, nimm den Spielraum vom Beginn einer Bewegung wahr, geh nicht sofort an die Grenze, sodass der Spielraum die Zentrierung auf das Ich Bin erlaubt. Eines Ich Bin, das nicht festgelegt ist auf das Was oder Wie. Die Voraussetzung für die offene Neugierde wird geschaffen und sie stimuliert die Bereitschaft, den Spielraum immer noch neu zu füllen. Aus dem Punkt wird der Raum, die Grenze und alles dazwischen. Vielleicht verdeutliche ich jetzt einfach ein Beispiel aus meiner Praxis, die Wechselwirkung von Körperarbeit und Aufstellungsarbeit. Es ist die Geschichte eines mittlerweile 10-jährigen Buben, ich nenne ihn hier Oliver, der mit 8 Jahren zu mir kam. Seine Großmutter, die an einer Körperbewusstseinsgruppe teilgenommen hatte, war fasziniert von den kleinteiligen Bewegungen und ihren immensen Auswirkungen auf ihren Alltag. Sie brachte Oliver, der mit ihr in einer bäuerlichen Großfamilie lebte, zu mir. Die Fragestellung war, dass Oliver seit seiner Geburt mit den ganzen Fußsohlen den Boden nicht berühren konnte. Er konnte nur auf den Zehen gehen, hatte jahrelange orthopädische, neurologische und physiotherapeutische Untersuchungen und Behandlungen hinter sich, mit dem Ergebnis, dass niemand wusste, woran es wirklich lag. Die hintere Beinmuskulatur war verkürzt, über den Gluteusmuskel und den Psoasmuskel war sehr viel Spannung im Becken, die untere Lendenwirbelsäule war zu einer starken Lordose gekrümmt, aber deshalb war der Bub keineswegs unbeweglich. Er hat wache Augen gehabt und eine unbegrenzte Neugierde. Seine Fußsohlen waren extrem empfindlich. Als er das erste Mal in meine Praxis spazierte, mutete mich die Frage an, woran ist dieses Kind aufgehängt? In der Familiengeschichtserhebung stellte sich später heraus, dass die Schwester seiner Mutter sich kurz vor Olivers Geburt im Haus erhängt hatte. Im Arbeiten mit Oliver kam er nach 4 Einheiten zu der Erfahrung, das erste Mal in seinem Leben mit beiden Fußsohlen den Boden zu berühren. Der ganze Bub ist gestanden. Für die anwesende Mutter und für mich, aber vor allem auch für diesen Buben, war das ein Miterleben wie bei einer zweiten Geburt. Mit einem Mal war alles, was ursprünglich aus der Welt eines Zehengängers gültig war, ungültig. Der ganze Körper legte sein Gewicht auf 2 Fußsohlen. Er spürte sein Gewicht auf dieser Welt. Ohne es auszusprechen, wusste sein ganzes Wesen schlagartig, dass es getragen war. Oliver fand mit sichtbarem Erstaunen und auch einer Spur von Erschrecken, was es heißt, mit der Erde Beziehung aufzunehmen. Obwohl bei Oliver einzelne Muskelgruppen noch stark verkürzt waren, konnte er diese Erfahrung des Gehens, des Körpers über seine ganzen Fußsohlen über lange Strecken gut umsetzen. Kam seine Mutter oder Großmutter ihn abholen oder auch zu Hause, nahm er die Gewohnheit des Zehengängs, dieses ursprüngliche Muster, sehr bald wieder auf. Für mich war offensichtlich, dass Olivers Zehengehen für das Aufrechthalten der Erinnerung an die verstorbene Tante diente. Ihr Tod war weitgehend ungelöst in der Familie. Olivers Großmutter reagierte mit schweren Depressionen, die Mutter hatte sich mit Arbeit völlig zugedeckt. Trauer und Schuldgefühle waren nie ausgesprochen worden. Stattdessen gab es Scham und Scheu, über das Geschehen zu sprechen. Sehr vorsichtig begann ich, mit Olivers Mutter oder Großmutter, die ihn abwechselnd zu mir brachten, darüber zu sprechen, was systemische Familienaufstellungen sind und wie sich diese auswirken können. Es war ein behutsames, sehr langsames Herantasten an etwas, was für beide sehr fremd war. Allmählich entstand Neugierde und Vertrauen, bis schließlich die Großmutter zu einer Familienaufstellung ging. Sie hat ihr Familiensystem, den Tod, das Weggehen ihrer Tochter aufgestellt. Und als die Großmutter von dieser Familienaufstellung zurückgekommen war, hat Oliver begonnen, als wäre er nie anders gegangen, auch in seiner Familie auf den Fußsohlen zu gehen. Fast wie das Märchen. Oliver brauchte dann noch einige Stunden der unterstützenden Körperarbeit, um das Zusammenspiel von Skelett und Muskulatur für die neue Art, sich auf dem Boden zu bewegen, dauerhaft zur Verfügung zu haben. Er lernte verschiedene spielerische Bewegungsabläufe, die ihm halfen, sich neu zu organisieren. Bei dem Lernen solcher Bewegungsabläufe greife ich gerne auf die Prinzipien von Kampfkunstbewegungen zurück. Da es mit ihrer Hilfe möglich ist, gut koordinierte und effektive Bewegungen zu erlernen und gleichzeitig einschränkende Gewohnheiten zu verlernen. Damit komme ich zum 4. und letzten Teil, in dem ich die Beziehungen kurz zur Körperarbeit, Aufstellungsarbeit und Kampfkunst andeute. Wenigen ist vermutlich bekannt, dass Moshe Feldenkrais seine Methode der Körperbewusstseinsschulung aus seiner Erfahrung und seinem Verständnis von Kampfkunstbewegungen entwickelt hat. Nicht umsonst war Feldenkrais der erste Europäer, der Schwarzgurtträger der Judo-Kampfkunst war. Feldenkrais sagte selbst, Kampfkunst ermöglicht die Entwicklung unserer Anpassung an den Raum in alle Richtungen, da sie vom Ursprung unseres beweglichen Koordinationssystems ausgeht. Die Kampfkunst lehrt auf eine einzigartige Weise die Orientierung dieses Zentrums zu allen möglichen Positionen der Rotation und der Verlagerung. Zitat Ende. Die Kampfkunst aus unserer Sicht ist insofern ein hilfreiches Instrument für das Lernen, da in ihr durch nach außen gerichtete Bewegungen wahrnehmbar wird, wie sich die Qualität von Bewegungen durch die Veränderung innerer Gestimmtheit verbessert. Es werden in ihr Prinzipien vom Bewegungsfluss gelehrt, die das fortwährende Wiedererlangen eines fließenden Gleichgewichts ermöglichen. Der Mittelpunkt der Schwerkraft verlagert sich andauernd und damit wird Anpassung zum und vom Raum erfordert. Der Lernvorgang in den Kampfkünsten ist einer, der Ähnlichkeiten hat, wenn auch nicht explizit, mit den Schulen für Körperbewusstsein und Ordnungen für und in Systemen. Kampfkünste weisen den Weg von einem eher eingeschränkten zu einem freier werdenden Energiefluss über die Schulung von Balance und Erdung, Flexibilität, Schnelligkeit und Wendigkeit. Es wird damit die Kunst des Stellens sozusagen, des Stellens einzelner Teile zueinander und zum Ganzen erfahrbar. Das bedeutet Prozesse der Selbstveränderung und der Erkenntnis des eigenen Menschseins, also Selbsterkennungsprozesse, die ebenso Prozesse von geistiger Präsenz und Bewusstheit sind. Uns dient die Kampfkunst des Weißen Kranichsilat, denn in ihr werden Übung und auch eine gewisse Art der Disziplin, die für geistige Präsenz nötig ist, geschult. Wir führen mit dem Unterrichten einzelner Elemente aus dieser Kampfkunst Körperbewusstseinsarbeit gewissermaßen auch an ihre Ursprünge zurück. Abschließend ist es mir wichtig festzuhalten, dass wir mit all den beschriebenen Vorgängen etwas nachvollziehen, das auf biologischer Grundlage aufbaut. Jede Zelle hat, ebenso wie das Nervensystem selbst, immer die Tendenz, die Maturana und Varela sehr schön beschrieben haben, die Einheit und Funktion der verschiedenen kooperierenden Systeme wiederherzustellen. Aufstellungsarbeit, Körperarbeit und auch Kampfkunst bauen in ihren Lernvorgängen darauf auf. Auch alle Bewusstseinsprozesse beziehen sich auf dieses Phänomen. Damit bin ich am Ende meines Vortrags und ich freue mich, ihn mit einer Einladung abschließen zu dürfen, die Ihnen vielleicht einen Geschmack gibt, wie die Praxis eines gelebten Körperbewusstseinsprozesses aussieht. Und ich lade Flora Bardet, Kampfkünstlerin, die seit 20 Jahren indonesisches Weißes Kranichsilat lehrt und lernt, zu einer Demonstration ihrer Bewegungskunst ein. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.